Ehe wir die Predigt hören, lese ich noch einen Text aus Gottes Wort, aus der Bibel. Einen Text, der natürlich mit der Predigt zu tun hat. Es ist das Kapitel 6 aus dem Propheten Jesaja, und Jesaja schildert hier, wie Gott ihn zu seinem Propheten berufen hat. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Der Herr war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der ganzen Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit. Sende mich. Da sagte der Herr: Geh und sag zu diesem Volk: Hört nur zu. Ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt. Ihr erkennt doch nichts. Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, so dass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Wie lange soll das dauern, Herr? Fragte ich. Der Herr antwortete: Bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde diese Menschen fortschaffen, und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch ein Zehntel davon übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen. Der Stumpf aber bleibt, und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen, zu Gottes Ehre.
Guten Morgen, wir werden heute eine besondere Begleitung haben während dem Gottesdienst, nämlich der Frühschoppen, der hier unten stattfindet, und das wird so den Rhythmus zu meiner Predigt dann geben, also lassen Sie sich nicht zu arg ablenken. Dann möchte ich noch einen Gruß weitergeben von Biesters, eben diesen Missionaren aus Bolivien. Er hat mich gestern angerufen und hat mir gesagt, sie wären gerne heute gekommen, um uns persönlich noch zu grüßen, aber es geht ihm gesundheitlich nicht so gut, dass er das schafft, und hat gesagt, ich soll euch doch grüßen. Nun, wenn es überhaupt einen Gott gibt, so denken doch viele Menschen, dann wird er für mich, meine Entscheidungen und meine Handlungen, Verständnis aufbringen. Egal, was ich gemacht habe. Gott wird verstehen, warum ich meine Frau verließ, um der unbeschreiblichen Liebe einer anderen Frau zu folgen. Schließlich ist es, wenn es diesen Gott gibt, ein Gott der Liebe. Und wie besser könnte das nicht ein Gott der Liebe verstehen, wenn ich aus Liebe meine Frau verlasse? Gott wird verstehen, dass ich in meiner Firma Geld unterschlage, denn meine verzwickte Lage lässt mir keine andere Wahl. Meine Firma wird dadurch nicht ruiniert. Die Gewinne sind immer noch ansehnlich. Ja, Gott wird, wenn es ihn überhaupt gibt, verstehen, warum ich so oft lüge, warum ich über Leute schlecht rede, Dinge erzähle, die ihn nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Er kennt ja meine Lebensgeschichte. Er weiß, wie schwer meine Jugend war, wie gebrochen mein Verhältnis zu meinen Eltern ist. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, wird er dafür Verständnis haben. Gott wird mit mir nachsichtig sein. Meine Vergehen können gar nicht so schlimm sein. Er wird von mir bestimmt nichts Übermenschliches erwarten. Für uns selbst wünschen wir einen nachsichtigen Gott, der für alles Verständnis zeigt, der am Ende meine Sünden übersehen wird. Ein Gott, der für mich, also der mich für nichts verantwortlich machen wird. Auf der anderen Seite erwarten wir von Gott aber, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Das missbrauchte Kind, der Mann, dem ein skrupelloser Betrüger seinen ganzen Ersparnis wegnahm. Sie möchten wissen, ob Gott so liebevoll ist und solche Vergehen übersieht. Das heißt, ob Menschen, die ihnen Schaden zugefügt haben, zur Rechenschaft gezogen werden oder nicht. Und in solchen Fällen wünschten wir, dass Gott richtet und keine Nachsicht übt. Geht es aber um uns, wünschen wir uns nichts mehr, als am Ende der Welt einem nachsichtigen Gott zu begegnen. Aber das ist ein großer Irrtum. Wir werden uns heute mit der letzten Lüge in dieser Reihe beschäftigen. Es ist nicht die letzte Lüge. Es gibt viele Lügen. Wir haben uns mit vier Lügen über Gott beschäftigt. Aber es gibt natürlich noch mehrere Lügen. Aber es sind die letzte, die wir uns in dieser Reihe damit beschäftigen. Nämlich die Lüge, Gott wird am Ende nachsichtig sein. Diese Lüge ist enorm verbreitet. Die Vorstellung, wir könnten Gott in jovialer Weise gegenübertreten, mit einem vielleicht etwas verlegenen Lächeln auf Unschuldslämmchen machend, ist völlig unrealistisch. Gott ist nämlich nicht ein harmloser Opa, der nicht mehr so richtig weiß, was um ihn herum läuft, was sich um ihn abspielt, und er ist nicht leichtgläubig, der alles so hinnimmt. Dieses Bild von Gott ist der Bibel komplett und absolut fremd. Im Neuen Testament steht, eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Kein harmloser Opa, der schon etwas dement ist. Sondern ein Feuer, das alles verzehrt, und Feuer kann ein Haus wärmen oder es in Schutt und Asche legen. Es ist keinesfalls harmlos und man muss dem Feuer volle Aufmerksamkeit schenken. Und einige Menschen hatten die Gelegenheit, Gott, dem verzehrenden Feuer, zu begegnen. Und einer davon ist der Prophet Jesaja. Er durfte einen Eindruck der Herrlichkeit Gottes bekommen. Das ist nur ganz wenigen Menschen in der Menschheitsgeschichte vorenthalten. Die Engel, die in der Gegenwart Gottes lebten, die riefen sich ständig zu mit mächtiger Stimme: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Das muss ein unvorstellbarer Klang sein. Jedenfalls bebten die Fundamente des Tempels von diesem Rufen. Also, zum Thema Lautstärke, wo wir oft Probleme haben, auch in unseren Gemeinden, muss man hier sagen, das war ganz gewaltig laut. Denn die Fundamente beben und der Raum wurde von Rauch erfüllt. Es ist der Ausdruck der Heiligkeit Gottes, die hier von den Engeln gepriesen wird. Und als Jesaja das sah, ein frommer Mann, das war ein frommer Mann, das war nicht einer, der auf dem Absturz war. Dachte er nicht, oh super, jetzt kann ich mich mal mit Gott hinsetzen und ihm einige knifflige Fragen stellen. Endlich kann ich ihm mal sagen, was mich beschäftigt und von was ich keine Ahnung habe und was ich nicht verstehe in seinem Handeln. Nein, Jesaja war erschüttert, zutiefst erschüttert. In der Gegenwart Gottes war er erschüttert über sich selbst. Und er berichtet über sein Erlebnis. Vor Angst schrie ich auf. Vor Angst schrie ich auf. Und das könnt ihr sehen, wo ihr wollt, überall in der Bibel, wo uns das begegnet, dass Menschen Gott begegnen. Bleiben Menschen nicht einfach stehen. Und sie beginnen nicht mit Gott zu argumentieren, sondern sie verneigen sich vor der Heiligkeit Gottes. Sie fallen oft in sich zusammen. Und hier hat Jesaja die Angst gepackt. Ich bin verloren, schreit er auf. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, sogar ihn zu preisen, bin ich unwürdig. Ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt, mit anderen Worten, ich muss sterben. Nichts von Verhandeln mit Gott darüber, dass er Nachsicht üben möge. Jesaja war in seinem Innersten zutiefst erschüttert über seinen verlorenen Zustand. In der Gegenwart Gottes konnte nichts mehr verborgen bleiben. Und etwas Ähnliches erlebte Petrus bei der Begegnung mit Jesus. Petrus warf seine Netze aufgrund der Aufforderung von Jesus nochmals auf. Entgegen allen Erwartungen konnte er ein überfülltes Netz aus dem See ziehen. Und plötzlich erkannte Petrus, der Mann, der jetzt in meinem Boot steht und der mir gesagt hat, ich sollte diese Netze auswerfen, das kann nicht ein normaler Mensch sein. Das muss Gott sein. Und plötzlich befand er sich in der Gegenwart Gottes und was geschieht? Petrus warf sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Verlasse mich. Es kann nicht sein, dass du in meiner Gegenwart bleibst. Zu tief ist die Kluft zwischen dir und mir. Wie Jesaja empfand er diese tiefe Kluft zwischen ihm und Jesus. In der Gegenwart Gottes erkannte er die Tragweite seiner Sünde. Und er suchte keine Ausrede, keine Rechtfertigung. Doch wusste er, mit seiner Sünde konnte er vor Gott nicht bestehen. Also, Jesus, bitte geh, weich, verlass mich. Ich halte das nicht aus in deiner Heiligkeit, in deiner Gegenwart. Das Bewusstsein meiner Verlorenheit wird unerträglich in deiner Gegenwart. Weiche von mir. Gott ist kein harmloser Opa, der nicht mehr richtig begreift, was um ihn herum geschieht, der den Überblick verloren hätte. Im Neuen Testament heißt es sogar, ich betone das, dass es das im Neuen Testament so heißt, weil ja immer, die Leute sagen ja immer gerne, das Alte Testament, das ist der mächtige und erhabene Gott und der Neue Testament, das ist der barmherzige Gott. Ich kann euch garantieren, der Gott vom Alten Testament ist genau dasselbe wie im Neuen Testament. Absolut dasselbe. Ja, es ist schrecklich, heißt es im Neuen Testament, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Es ist gut, wenn wir uns das wieder einmal deutlich machen, denn weder Jesus noch der Vater, der Schöpfer, den Schöpfer, dürfen wir wie einen Kumpel behandeln. Wir sind mit Gott schon per Du, aber bitte, bitte sehr mit dem nötigen Respekt. Wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, den wir einfach beschimpfen können, wie wir wollen. Mit dem wir kämpfen können. Man kann mit Gott schon ringen, aber bitte, bitte mit dem nötigen Respekt. Wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun und wenn wir wissen wollen, wie heilig Gott ist, sehen wir das am besten, wenn wir die Bibel studieren und darauf achten, wie Menschen reagieren, wenn sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir werden nicht anders reagieren. Es wird uns nicht anders gehen. Jedenfalls ist die Idee, Gott wird am Ende nachsichtig sein, einfach lächerlich. Schlicht und ergreifend lächerlich. Das kann nur jemand behaupten, der absolut keine Ahnung von der Macht und Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes hat. In den Sprüchen heißt es sogar, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Wer meint, er müsste Gott nicht ernst nehmen oder Gott sei einer, der dann am Schluss alles vergisst und ihn nicht ernst nimmt, der wird erwachen und der wird auch vor allem keine Lebensklugheit in seinem Leben bekommen. Als Zweites sehen wir, Gott ist am Anfang nachsichtig. Obwohl Gott heilig ist und jeder Mensch in seiner Gegenwart erschreckt, ist er doch voller Liebe und Güte. Das ist ein riesiges Spannungsfeld im Wesen Gottes. Er ist sogar in gewisser Weise nachsichtig mit uns Menschen. Das ist unser Glück. Wäre Gott nicht geduldig, dann würde er uns sofort strafen. Wir hätten dadurch keine Möglichkeit, uns zu verbessern und verändern. Gott straft nicht sofort, wie man das oft so spaßig sagt. Würde Gott nämlich sofort strafen, dann würde niemand von uns in diesem Raum sitzen. Er wäre leer. Die Straßen wären leer gefegt. Die Häuser wären leer gefegt. Es gibt gar keinen Mensch mehr auf der Erde. Wenn Gott sofort strafen würde, dann gäbe es keine Menschen mehr. Alle hätten den Tod verdient. Doch Gott gibt immer Zeit zur Umkehr. Er gibt den Menschen die Gelegenheit, ihr Leben zu ordnen, bevor es zu spät ist, und definitiv zu spät ist es, wenn wir gestorben sind. Auch das ist so etwas, was wir gern vertuschen. Definitiv zu spät ist es, wenn wir gestorben sind. Das Leben müssen wir heute regeln und nicht nachdem wir dann gestorben sind. Die Bibel kennt ganz wenige Ereignisse, bei denen Gott sofort bestrafte. Ein erschütterndes Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte. Die Begebenheit von Ananias und Sapphira. Sie hatten ein Land und haben das Land verkauft und haben sich entschlossen, wir geben das Geld der Gemeinde. Aber etwas von diesem Geld behalten wir noch für uns. Das konnten sie ja, es war ihr Land, sie konnten darüber verfügen. Sie konnten von diesem Land 30% der Gemeinde geben, sie konnten von diesem Land nichts der Gemeinde geben. Nur haben sie, als sie das Geld übergaben, den Eindruck erweckt, dass sie den gesamten Erlös ihres Verkaufs Gott schenken. Ich weiß nicht, warum dass sie das taten. Vielleicht taten sie das, weil sie dann gut angesehen waren bei den anderen Christen. Sie sagten, hey, Ananias und Sapphira, die haben ihr ganzes Land verkauft. Alles haben sie der Gemeinde. Was sind das für heilige Leute? Und dann spricht Petrus sie darauf an, auf diese Sache, weil Gott ihm offenbarte, was sie getan hatten. Und sie beharrten eigentlich darauf, dass sie jetzt alles der Gemeinde geben. Und dann sagt Petrus ihnen, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Darauf starben Ananias und Sapphira. Auf der Stelle. Man konnte sie gleich hinaustragen. Gott gab ihnen übrigens noch eine Chance. Sie hätten noch auf die Frage des Petrus ehrlich antworten können, wäre nichts geschehen. Aber sie hatten sich in ihre Lüge verbissen. Gott strafte sie diesmal sofort mit dem Tod. Und damit zeigt er den Christen bis heute, wie schlimm es in seinen Augen ist, wenn wir heucheln. Wenn nämlich Gott uns heute alle, die heucheln, oder wenn wir mal geheuchelt haben, ich glaube, das hat jeder von uns mal getan, sofort töten würde, wie Ananias und Sapphira, dann hättet ihr einen anderen Prediger. Wenn wir heute heucheln, werden wir nicht sofort sterben, aber das, was wir getan haben, ist nicht weniger schlimm als das, was Hananias und Sapphira getan hatten. Wir müssten, wäre Gott nicht geduldig, sofort sterben. Gut, dass uns Gott die Zeit zur Korrektur schenkt. Doch nutzen viele Menschen diese Zeit nicht zur Korrektur. Im Predigerbuch macht Salomo eine Beobachtung, etwas, was ihm aufgefallen ist. Er sagt dort, dass die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt, ermutigt viele dazu, Verbrechen zu begehen. Statt die Sachen in Ordnung zu bringen, werden sogar noch viele dazu ermutigt, selber Verbrechen zu begehen. Sie ziehen die falsche Schlussfolgerung. Sie meinen, wenn Gott nicht sofort straft, dann gibt es ihn vielleicht gar nicht. Und wenn es Gott nicht gibt, dann können wir ungestraft tun und lassen, was wir wollen. Es ist wie wenn wir es eilig haben und mit dem Auto zu schnell fahren. Wenn wir uns sicher sind, was in der Stadt Zürich ja nicht der Fall ist, aber wenn wir uns sicher sind, dass es keine Geschwindigkeitskontrollen gibt und die Straße so schön breit ist, warum soll ich nicht schneller fahren? Es wird mich eh niemand belangen. Und wenn das 50 Mal geklappt hat, dann werde ich das 100. Mal erst recht schneller fahren. Paulus sieht in diesem Verhalten eine Missachtung der Güte Gottes. Er schreibt in Römern, betrachtest du seine Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Verstehst du nicht, dass Gott nicht sofort straft, nicht sofort eingreift, weil er dich noch gewinnen möchte? Weil er eben zutiefst im Herzen dich gar nicht strafen will, sondern zutiefst im Herzen möchte er dir helfen. Das stimmt schon. Gott ist in gewisser Weise doch nachsichtig. Das ist ja erfreulich, zum Glück. Er gibt uns die Gelegenheit, umzukehren, unser Leben in Ordnung zu bringen. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir das verachten, dann wird er uns strafen. Wenn Gott die Strafe aufschiebt, heißt das nämlich nicht, dass er unsere Sünden vergessen hätte, dass er nicht mehr dran denken würde. Es heißt nur, dass er mit der Strafe wartet, in der Hoffnung, dass wir umkehren und unser Leben ordnen. Täuschen wir uns nicht, jede Sünde wird bestraft. Jede. Jede Sünde wird bestraft. Jede. Wir neigen ja immer dazu, etwas zu unterscheiden und sagen, ja, die ist ja nicht so schlimm und die übersieht Gott. Gott übersieht keine Sünde. Jede Sünde wird bestraft. Und wie schlimm die Sünde in Gottes Augen ist, zeigt doch, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte. Jesus musste sterben, weil unsere Sünden so schwer wiegen. Wenn Gott am Ende nachsichtig wäre, so wäre das Kreuz komplett überflüssig. Komplett überflüssig. Aber es heißt im Petrusbrief, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus ist genau deswegen gestorben, weil die Sünde so schwer wiegt und weil jede Sünde bestraft werden muss. Und jede Sünde Strafe verdient. Gott warf unsere Sünde auf Jesus. Jesus ist wie eine Art Blitzableiter für alle, die an ihn glauben. Thessaloniker heißt es Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat und der uns vor den kommenden Zorn rettet. Kann sich das vorstellen? Uns müsste wie ein Blitz der Zorn Gottes treffen. Wir haben das verdient. Und nun ist Jesus dazwischen getreten. Und wer an Jesus glaubt, dann lenkt Gott diesen Blitz, der uns treffen müsste. Den Blitz seines Zornes lenkt er auf Jesus, seinen Sohn. Er ist für uns wie ein Blitzableiter. Jede Sünde auch von uns, die wird bestraft, aber die Strafe ist umgeleitet auf Jesus. Jesus hat es für uns getan. Er hat den Zorn Gottes, mit rechtzornig ist über uns, hat er umgeleitet auf seinen Sohn. Das ist Evangelium. Das zeigt uns, wie ernsthaft die Sünde des Menschen ist. Jesus hat für jede Sünde auf dieser Welt bezahlt. Er musste sterben, damit wir leben können. Jesus sagte, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Warum kommt keine Verurteilung auf ihn zu? Weil das Urteil ihn selbst getroffen hat. Also Jesus selbst ist für mich vor Gericht. Ich kann zu Hause sitzen und Jesus kassiert die Strafe. Deshalb kommen wir nicht mehr ins Gericht. Ist doch eine schöne Botschaft, oder? Da hat einer für mich bezahlt. Und das ist Gottes tiefster Wunsch, dass wir die Zeit, in der er nachsichtig ist, nutzen, um uns durch den Glauben an Jesus mit ihm zu versöhnen. Zeit dazu haben wir, solange wir auf dieser Erde leben. Nun kommt der dritte Gedanke, Gott wird am Ende richten. Und ich kann es nicht ändern, und ich will es nicht ändern, und ich könnte es nicht ändern. Ich weiß, dass diese Predigt vielleicht dem einen oder anderen denkt, ja, das war jetzt wieder ein bisschen wenig Gnade. Aber man kann auch immer einfach alle Grenzen verwischen. Einmal müssen wir auch sehen, was Sache ist, was uns die Schrift wirklich lehrt. Wer sein Leben mit Jesus nicht in Ordnung bringt, der wird erleben, dass Gott ihn am Ende richten wird. Das Gericht am Ende dieser Welt ist keine Legende aus dem Mittelalter. Höchstens die Bilder, die man da gemalt hat, sind vielleicht mehr oder weniger aufschlussreich. Aber die Sache an sich ist eine christliche Lehre, die vielfältig und einfach in der Bibel erkennbar ist, dass das so sein wird. Jesus sagte beispielsweise, seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, also das, was Gott gefällt, kann man eigentlich sagen, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was schlecht ist, also nicht das Gott Wohlgefällige, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden, also vor Gericht kommen. In die Durchführung dieser Verurteilung gibt uns die Offenbarung einen kleinen Einblick. Johannes konnte das beobachten und hat das aufgeschrieben. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Hier wird also Gericht gehalten, hier werden Bücher aufgetan, das heißt, es wird in dieser Bildsprache deutlich gemacht, dass das, was wir tun, nicht unbesehen ist, sondern dass das festgehalten ist. Heute in der Welt der elektronischen Kommunikation können wir uns das gut vorstellen, die da ein bisschen etwas in Ahnung haben, wenn wir im Internet surfen oder so irgendwo, wir hinterlassen überall Spuren. Man kann die nicht mehr einfach auswischen. Und unser Leben hinterlässt Spuren, da werden Bücher aufgeschlagen. Und welche Taten werden wohl hier beurteilt? Habe ich mich lange gefragt. Was sind denn das für Taten? Sind das die guten Taten, die hier beurteilt werden? Nein, es sind die bösen Taten, die Sünden, die sie begangen haben. Im Judasbrief finden wir nämlich die Beschreibung, die das etwas ausleuchtet. Ganz ein kleiner Brief, der oft übersehen wird. Judas, Vers 15, ja nicht mal Kapitel, nur Verseeinteilung. Alle, die nicht nach Gott gefragt haben, werden dann verurteilt für die Taten, mit denen sie sich gegen ihn aufgelehnt und für die freche Reden, mit denen sie ihn beleidigt haben. Diese Taten werden beurteilt. die frechen Taten, die gottwidrigen Taten, das, was sich gegen Gott auflehnt, das wird dort beurteilt und bestraft. Und dann werden diese Menschen ein schlimmes Ende finden. Wie es in der Offenbarung weiter zu lesen ist, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Dann weiter, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, und dort wird man eingetragen, wenn man an Jesus glaubt. Wenn man an Jesus glaubt, hat man nichts zu fürchten. Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Es ist ein gewaltiger Irrtum, wenn Menschen meinen, Gott würde am Ende nachsichtig sein und von einem schlimmen Urteil absehen. Gott wird richten, Gott wird verurteilen, Gott wird strafen. Ob uns das gefällt oder nicht, ist gar keine Frage. Dass er das tun wird, das hat er an verschiedenen Beispielen in der Menschheitsgeschichte gezeigt, das haben wir auch gehört, jetzt in der Schriftlesung, dass bei Gott einmal der Punkt ist, wo er dann richtet. Wo seine Geduld ein Ende hat. Und Paulus schreibt das den Römern, eigentlich ein sehr wichtiger Vers, den würde ich mir merken. Du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, du sorgst, so sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter aufhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Wenn du dich gegen Jesus auflehnst, wenn du dich sträubst, dich vor Gott zu beugen, dann häufst du weiterhin den Zorn Gottes über dir auf. Und Gott steht mit offenen Armen da und sagt, komm doch zu mir. Denn mein Sohn hat für dich die Strafe auf sich genommen. Und wenn du zu mir kommst, dann werde ich meinen Zorn über ihn lenken. Und es wird dich nicht treffen. Ganz einfach. Das ist das, was wir auch feiern im Abendmahl. Dass Gott seinen Zorn auf seinen Sohn gelenkt hat. Und uns damit freigemacht. Gott ist kein Opa, der keine Übersicht mehr hat und den man dazu bringen könnte, von seiner Gerechtigkeit abzuweichen. Manchmal möchten wir das einfach nicht wahrhaben, manchmal möchten wir es am liebsten vergessen, weil es einfach krass ist. Ein Pastor hielt am Ende des Kirchenjahres eine eindringliche Predigt über das Endgericht Gottes, den Weltuntergang. Die Zuhörer waren enorm ergriffen, einige weinten sogar und manche schluchzten laut. Da machte der Prediger eine kleine Pause und fuhr dann fort, meine Lieben, weint ihr etwa wegen des künftigen Gerichts? Trocknet nur eure Tränen, denn ich habe euch noch etwas zu sagen, das viel furchtbarer ist als diese letzte Entscheidung. Während daraufhin einige Zuhörer gespannt zum Prediger hinaufblickten, sahen andere bangen Erwartungen auf dem Boden. Was konnte denn noch Furchtbareres kommen? Und in die Stille hinein sprach dieser Prediger, meine Lieben, hier seid ihr alle über die Maßen ergriffen. Aber im Verlauf einer Woche werdet ihr alles vergessen haben. Ihr werdet neue Sünden begehen und neue Schuld auf euch häufen und werdet nicht mehr an das Endgericht Gottes denken. Und sagt selbst, ist die Unbekümmertheit und Gleichgültigkeit nicht viel schlimmer als der Schrecken des jüngsten Gerichts, die ich euch vorhin vor Augen gestellt habe? Vergessen wir nicht das, was Gott uns bezüglich des Gerichts offenbart hat. Lassen wir uns viel lieber dadurch anspornen, ein geheiligtes Leben zu führen, ein Leben, das Gott gefällt, wo wir mit ihm unterwegs sind und dass wir die Sünden, die wir vielleicht im Stillen mittragen, sie endlich mal bekennen, in Ordnung bringen. Manchmal haben wir Sünden, die wir eigentlich wissen, die ist das nicht in Ordnung. Das hat nicht jeder. Ich sage nicht, jeder trägt, weiß ich, wie viele Sünden mit sich, aber manchmal ist es so, dass wir Dinge tun, wo wir wissen, das ist nicht in Ordnung, das kann Gott nicht gefallen. Aber wir reden uns immer ein, Gott versteht das dann schon, weil ich ein armer Kerl bin. Dabei bin ich gar kein armer Kerl. Ich bin einfach nicht bereit, diese Entscheidung zu treffen, klare Sache zu machen mit meinem Leben. Das möchte Gott tun, möchte, dass wir das tun. Das Wichtigste ist, das möchte ich jetzt auch noch deutlich sagen, das Wichtigste ist, dass uns klar ist, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir nicht in dieses jüngste Gericht kommen. Dass genau Jesus das getan hat, dass wir nicht gerichtet werden. Dass er das Gericht auf sich gezogen hat. Und deshalb möchte ich diese Predigt mit den Aussagen des Paulus abschließen, die das so wunderbar aufzeigen. Es kann jetzt, nachdem wir aufgrund des Blutes Jesu für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Dann ist es klar, dass wir davor gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Also eigentlich, wenn du mit Jesus lebst, dann wäre eigentlich die Folge, und ich hoffe, die Folge dieser Predigt heute Morgen, dass wir rausgehen und sagen, danke Jesus, dass du das für mich gemacht hast, dass der Zorn, der mich mit Recht treffen würde, nicht mehr trifft, weil Jesus für mich gestorben ist. So wollen wir beten. Ja, Vater, in der Bibel lesen wir, du bist ein verzehrendes Feuer. Du bist heilig, gerecht, du bist aber auch barmherzig, langsam zum Zorn. Gnädiger, wir danken dir von ganzem Herzen. Und du bist nicht ein Opa, der nicht mehr so richtig weiß, was um ihn läuft, der die Übersicht verloren hat, der vieles vergisst, der leichtgläubig ist. Nein, du bist der heilige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und es ist ein Wunder, dass wir deine Kinder werden können und dass wir befreit werden von der Schuld, die unser Leben kaputt macht und die unser Leben schlussendlich in ein Fiasko führt, nämlich in diesen feurigen Pfuhl oder wie man das auch immer nennen will, diesen Feuersee. Sondern du hast uns retten wollen, du willst noch viele Menschen retten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist mit dem Bewusstsein, dass der ganze Zorn, der uns treffen müsste, dich trifft. Die Strafe, die uns treffen müsste, hast du auf dich genommen. Wir danken dir dafür. Und danken, dass wir auch jetzt im Abendmahl ganz besonderer Weise uns das vor Augen führen können. Dass du für uns gestorben bist. Und weil du das getan hast, wir am Ende nicht gerichtet werden, nicht verworfen werden, sondern das ewige Leben zum Tragen kommt. Wunderbar hast du an uns gehandelt. Und wir wollen einfach diese Lüge, dass du am Schluss noch nachsichtig sein wirst, ablehnen, weil mit dieser Lüge wird das Opfer von deinem Sohn einfach zunichte gemacht. Amen.